Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute haben wir bei Echtgeld TV eines unserer absoluten Lieblingsthemen, nämlich Investment, Kapitalanlage. Und das dann eben auch in Form eines Unternehmens, was genau diese betreibt, was auf verschiedenen Wegen Menschen den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht und interessante Dienste anbietet und darüber hinaus auch börsennotiert ist. Und damit herzlich willkommen zum vierten Mal bei Echtgeld TV, Achim Plate von der Lycon AG. Beim letzten Mal war es, glaube ich, noch der alte Name, aber jetzt ist Lycon der Name, um den es geht. Dennoch wollen wir nicht vergessen, dass Sie zum vierten Mal hier sind und der Kurs seit dem ersten Besuch eine relativ wechselvolle Geschichte hinter sich gebracht hat. Wir haben beim ersten Mal bei 8 Euro zusammengesessen. Zwischenzeitlich ging es hoch auf 17, beim zweiten Mal waren es 12,35, beim dritten Mal 7,50 Euro. Und heute, am 29. Februar, an dem wir dieses Gespräch aufnehmen, ist die Kursnotiz etwas unter 6 Euro. Also gemessen daran, wo wir bisher miteinander gesprochen haben, auf dem niedrigsten Stand, zu dem wir jemals gesprochen haben. Auf der anderen Seite hat sich bei den Geschäften einiges getan. Und genau darüber wollen wir jetzt in den nächsten 50 bis 60 Minuten mit Herrn Plate reden. Und natürlich geht es bei der Kapitalanlage um Chancen, um Risiken und deswegen gibt es den Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, Herr Plate, schön, Sie hier in Berlin begrüßen zu dürfen. Beim vierten Mal ist es eigentlich normal nicht notwendig, dass man nochmal die Einstiegsfrage stellt. Wer sind Sie und was machen Sie? Aber es hat sich ja einiges getan. Nicht nur der Name hat sich geändert. Insofern die Frage, was macht denn die Lycon AG? Und vielleicht, wenn Sie den Hinweis gleich dazu erlauben, warum braucht es 60 teilweise recht komplexe Folien im Investor Handbook, um zu erklären, was sie macht?
Ja, bei uns ist der Name Programm. Wir haben uns diesen neuen Namen jetzt Anfang 2023 gegeben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass in Zukunft in der Investmentbranche, im Asset Management, die Kombination aus AI bzw. KI und IQ, also der menschlichen Erfahrung, die besten Ergebnisse erzielen wird. Und weil wir da so von überzeugt sind, haben wir uns diesen neuen Namen gegeben. Und das ON steht dafür, dass wir für unsere Kunden da sind, dass wir always on sind. Und damit ist auch schon erklärt, wofür wir stehen. Wir sind ein moderner, innovativer Asset Manager 4.0, der die Möglichkeiten der Digitalisierung verbindet mit der Erfahrung von Menschen und das Ganze mit einer hohen Nutzerzentrierung den Kunden vermittelt und daraus Produkte und Lösungen macht.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind der Asset Manager 4.0. Was waren denn 1.2, 3.0?
1.0, würde ich sagen, war so das typische Asset Management aktiv gesteuerter Publikumsfonds, wo der einzelne Mensch vielleicht noch mit einem Analysten, ich sage jetzt mal, fast alles von Hand gemacht hat, also nur von Erfahrung gelebt hat und häufig dann vielleicht auch Entscheidungen aus dem Bauch getrieben hat. So 2.0 könnte ich fast sagen, ein ETF. Ein ETF ist nicht mehr als 2.0. Eine relativ passive Geschichte. Ja. Haben wir jetzt, wie wir heute gerade gehört haben, seit 25 Jahren. Und 4.0 überspringt im Grunde genommen, weil hier die Kraft der Daten, ausgewertet durch KI, verbunden wird mit menschlicher Erfahrung und dass diese Produkte dann auch mit einer hohen UX dem Kunden individuell zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Individualisierung von Finanzprodukten für den Kunden digital unterstützt, das ist 4.0.
Also es ist quasi 2 hoch 2, wenn man dann so
2 im Quadrat. Nochmal ganz kurz zu Ihrer Einleitung. Der Kurs von heute, erstens ist er über 6 und zweitens zählt er nicht, weil wir heute Schaltjahr, den 29. finden Sie ja nicht alle 4 Jahre.
Aber in der Tat, also das Kursthema ist der ein für viele von unseren Zuschauern auch sich aufdrängender erster Punkt, sind zum vierten Mal Gast bei uns und als Aktionär, der Sie ja auch in nicht ganz unbedeutendem Maße sind, kann man damit nicht glücklich sein über die gesamte Entwicklung. Jetzt bin ich auf verschiedenen Investorentagen, auf verschiedenen Veranstaltungen generell unterwegs und dabei laufen wir uns eigentlich relativ regelmäßig unterwegs. Also das heißt, der Umbau des Unternehmens, den stellen Sie umfangreich und auch mit dem von Christian schon angesprochenen sehr umfangreichen Unterlagensammlungen dar, auch regelmäßig geupdatet, wo dann mal was dazukommt. Also von daher, das ist es nicht, aber am Kapitalmarkt verfängt es trotzdem nicht. Und wenn wir jetzt da sind, wo steht eine Lykon aktuell? Sie geben ja auf der Seite 4 quasi der aktuellen Präsentation schon mal so an, was die Lykon im Moment so alles macht. Aber vor allen Dingen auch die Frage, warum kommt dieses Thema bei den Investoren nicht an?
Da muss man natürlich immer sich selbst hinterfragen. Es ist jetzt mal zwei Punkte dazu. Also erstens, die Börse hat sicherlich in den Jahren 2020 und dann 2021 die Lage überschätzt. Wir hatten dort zwei außergewöhnliche Jahre nach dem Corona-Jahr mit sehr hohen Performance-Fees. Wir waren gerade so mit der Geschichte gestartet und da wurde aus meiner Sicht antizipiert, dass wir aus dem Nichts mit positiven EBITDAs einen riesigen Wachstumscase hinlegen. Wir hatten aber Sondersituationen in beiden Jahren. Nicht nur die Performance-Fees waren außergewöhnlich in den beiden Jahren, sondern wir haben ja auch noch ein paar stille Reserven aus der alten Lloyd-Fonds damals gehoben in den beiden Jahren. Und in den Jahren 22 und 23 kam die raue Wirklichkeit, keine großen Sondereffekte und vor allen Dingen aufgrund der Marktsituation keine Performance-Fees. Das veränderte die EBITDA-Lage und das, glaube ich, ist nicht überall richtig gesehen worden. Was war da vielleicht unser Fehler? Wir hätten vielleicht deutlicher darauf aufmerksam machen müssen, dass Sondereffekte, die haben wir auch wieder auf zig Seiten dargestellt, aber vielleicht ist es nicht genügend rübergekommen.
Würden Sie am Ende sagen, dass eine Asset-Manager-Aktie in gewisser Hinsicht ein Optionsschein auf den Gesamtmarkt ist?
Nein. Das ist gerade der Vorteil unserer breiten Aufstellung, weil wir ja durch die drei Segmente in so vielen unterschiedlichen Strategien das Geld der Kunden anlegen, dass irgendwo eine Aktie, ein Markt, eine Assetklasse immer sich entsprechend anders verhält und dass durch diese Mischung eigentlich auch eine Glättung entsteht. Deshalb ist das allenfalls berechtigt, solange wir noch auf diese Performance-Fees schauen müssen. Das heißt, wir sind noch nicht groß genug. Wenn wir statt 6 Milliarden 10 haben, dann werden Sie auch gute Ergebnisse und positive EBITDAs sehen, ohne Performance.
Weil Sie Baseload sozusagen ausreichend
für so die ein Fixgebühr. Breites, ich sage jetzt mal ganz einfach, für so ein breites Unternehmen mit 180 Mitarbeitern, die unterwegs mal so eben in 5 Jahren eine eigene, höchst moderne KI aufgebaut haben, ja, muss man auch mal andersrum sagen, das dauert eine gewisse Zeit. Und dieser Staff, den man dafür hat, um so etwas alles aufzustellen, bedarf einer gewissen Größe. Und die ist mit 6 Milliarden noch nicht erreicht. Bei der Guidance, die wir nun vorhaben, wo wir im nächsten Jahr stehen wollen, bis Ende 25, sollten wir uns der Sache langsam nähern.
Mhm. Mit den drei Säulen, so ist gemeint Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth.
Genau.
Das sind die drei Elemente, wo wir im Grunde genommen auch in den nächsten noch verbleibenden 50 Minuten immer wieder auch drüber reden werden, auch einzelne Punkte herausgreifen werden, weil ja auch ein paar spannende Sachen passiert sind. Aber eine Sache ist eben, also die habe ich so ein bisschen mitgenommen, also auch vielleicht, was bei dem Kurs nicht so gut ankommt, ist das Thema Kapitalerhöhung und Finanzmittelbedarf, den man eben auf verschiedene Wege realisieren will, die es in der Vergangenheit gab. Und ich hatte eigentlich so, als wir uns zum Vorgespräch seinerzeit in Frankfurt getroffen hatten, also beim Eigenkapitalforum, das ist eigentlich so verstanden, bin aus dem Gespräch rausgegangen, naja, das Thema Zukäufe, das Thema Umbauarbeiten ist eigentlich abgeschlossen. Jetzt die Struktur ist so da, wie sie sein soll. Und eigentlich würde man jetzt ohne neuere Kapitalaufnahme ankommen und bin dann so der Meinung gewesen, da passiert jetzt nichts. Und dann kommt am 6. Februar eine Pressemitteilung, wo drin steht Ausgabe von Like Token 24 zur Wachstumsfinanzierung. Und man denkt sich im ersten Mal so, puh, okay. Jetzt sind sie ja netterweise da. Jetzt haben wir dadurch eben auch die Möglichkeit, dass es streikbedingte Verzögerungen auch gab. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das auf der aktuellstmöglichen Basis zu machen. Und kann die Frage weitergeben. Was hat man mit diesem Like-Token, der ja auch in der Präsentation auf der Seite 9 erklärt wird und auch in der Pressemitteilung erklärt wird, was hat man mit dem vor? Und auch, was ist nochmal Like und ein Like-Token?
Naja, eigentlich könnte ich Ihnen sagen, Sie sitzen doch hier in Berlin. Sie haben hier Fintechs ohne Ende. Und ein Fintech, das aufgebaut wird, dreht eine Kapitalrunde nach der anderen. Und zwar im hohen Millionenbereich. Da wundert sich hier in Berlin keiner.
Ich schon, aber das ist ein anderes Thema.
Wir haben mal nebenbei in 5 Jahren innerhalb unserer Gesellschaft ein Fintech mit einer hochmodernen, leistungsfähigen KI aufgebaut, die anscheinend so gut ist, dass wir einen großen Partner wie die Union Investment gewonnen haben. Und das gibt es nicht zum Nulltarif. Und wenn ich dafür jetzt sage, ich brauche 20 Millionen, um die Like aufzubauen, davon habe ich schon 16 investiert, schon ausgegeben. Ja, ich brauche jetzt noch den letzten Batzen, um so ein Produkt mit einem großen Partner auch jetzt weiter umzusetzen, dann ist das eben eine neue Situation, mit der man umgehen muss. Also wir haben Investitionen zu tätigen, um in so ein Projekt mit einem großen Partner unsere Leistung zu erbringen. Und trotzdem haben wir dann ein Investment in eine hochmoderne KI in Summe von knapp über 20 Millionen nur getätigt. Welches Berliner Fintech ist mit so wenig Geld ausgekommen?
Wir reden ja gar nicht mit so vielen Fintechs. Entschuldigung, wir reden ja gar nicht mit so vielen
Fintechs. Aber Sie haben auf Fintechs hingewiesen, deshalb nur ganz kurz.
Ich sehe aber ein bisschen vielleicht ein strukturelles Thema. Ist es so, dass wenn ein etabliertes Unternehmen sagt, wir bauen einen neuen Geschäftsbereich auf, so quasi als Start-up in der bestehenden Struktur mit einer Einheit, dass man da immer sagt, warum verdient der kein Geld? Und bei denen, die einfach auf der grünen Wiese sagen, so im Loft in Kreuzberg irgendwie so, wir holen uns jetzt ein paar Rechner, ein paar geile Programmierer, wir machen das jetzt 20 Millionen Venture Capital, wir haben eine richtig geile Idee, da sagt man, hey, super, wann seid ihr Unicorn? Und man kommt nicht so kurzfristig. Ja.
Das ist ein
Nachteil dieser Struktur.
Sehr gute Analyse. Das heißt, wenn Sie zunächst mit dem Begriff Asset Management verbunden werden als Unternehmen, dann unterstellen alle, die sind ja profitabel. Für die Assets, die wir im aktiven Asset Management haben, da bräuchte ich keine 180 Mann. Da wäre ich auch profitabel. Was wir aber gemacht haben, ist eine digitale Company daneben aufgebaut. Und zwar nicht nur in der Like mit der KI, sondern diese Digital Asset Plattform, die uns überhaupt erst in die Lage versetzt, uns mit großen Partnern zu vernetzen, das ist auch noch entstanden. Und das unter dem Kleid eines Asset Managers. Und genau wie Sie eben sagen, das wird normalerweise damit verbunden, das muss doch von Anfang an bei 1 Milliarde oder 2 Milliarden positiv sein. Dafür haben wir einfach zu viele Dinge daneben aufgebaut, weil unsere Gesamtstrategie diese Kombination vorsieht.
Mir geht's ja darum, also auch die Rückschlüsse quasi auf den Aktienkurs zu ziehen, weil das, was ich, so wie ich das Unternehmen verstehe und so wie ich es auch die letzten Male verstehen habe, frage ich mich ja auch, was hier passiert. Und mir geht's im Wesentlichen darum, zu verstehen, warum das am Kapitalmarkt nicht ankommt und warum da offensichtlich eine Skepsis dem gegenüber ist. In der Pressemitteilung steht, die Finanzierung dient der bevorstehenden Wachstumsbeschleunigung des Like-Teilkonzerns mit einem erwarteten organischen AUM-Wachstum, also Asset Under Management, muss man dazu, Asset Under Management, also dem verwalteten Vermögen, auf 5,5 bis 6,5 Milliarden bis 2028. Diese Folie als solche gab es aber auch schon in der Präsentation vom Eigenkapitalforum. Und da ich bin ja rausgegangen und ich habe jetzt nicht unbedingt wahrgenommen, dass da jetzt eine Kapitalerhöhung ansteht. Und das ist ja etwas, wo man dann danach sagt, nach dem Motto, okay, aber dann, also inwieweit muss ich eigentlich die Kommunikation von noch anstehendem, und ich ziehe den gar nicht in Zweifel und ich kritisiere den auch nicht, aber was durch die Fragestellung, glaube ich, rüberkommt, ist, dass ich die Wahrnehmung habe, dass die Kommunikation dieses Kapitalbedarfs vielleicht nicht so ganz optimal läuft. Wie sehen Sie das?
Als wir uns auf dem Eigenkapitalforum im November gesehen haben, gab es diese Folie noch gar nicht. Diese Folie ist entstanden im Februar, weil ich da zum ersten Mal, genau um diese Transparenz herzustellen, eine Guidance für Like rausgegeben habe. Dass Like in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2028 auf 5,5 bis 6,5 Milliarden wachsen soll. Und damit wollte ich unter malen, warum wir diesen Kapitalbedarf haben. Denn so ein Wachstum erfordert Investitionen nochmal wieder in Technologie und erfordert vor allen Dingen Investitionen in Personal, um in Großprojekten dieser Form, die vor uns stehen, solche Volumina auch zu stemmen. Und diese Aussage gab es zum Eigenkapitalforum noch nicht. Und wir haben diese Guidance im Februar diesen Jahres rausgegeben und deshalb auch versucht, mit dieser wiederum neuen Folie die Transparenz hier zu stellen, wo wir dorthin wollen. Also um ein Gefühl auch dem Kapitalmarkt geben zu können, was wir eigentlich für ein Wachstum bei Like sehen.
Ich sehe das hier wirklich sehr interessant. Nicht? Zwei Menschen neben mir, rechts und links, die beide sehr gern das Wort Folie verwenden. Ich bin ja überhaupt nicht so der Folien-Jockey. Insofern übernehme ich jetzt mal, jetzt reden wir einfach mal über Like und über den Like-Token. Also, dass Sie sagen, Like, Teilkonzern, im Grunde das Start-up in dieser Struktur, ja. Da haben Sie ja in den letzten Jahren Werte geschaffen. Ja. Und Sie sehen jetzt, okay, da muss noch was rein, um da noch die letzten Prozente, bis das soweit fertig ist, zu vollenden. Das heißt, da ist Kapitalbedarf. Kapitalbedarf kann man auf unterschiedliche Arten decken. Sie könnten jetzt mit dem Hut rumgehen von der Muttergesellschaft und sagen, wir machen mal wieder eine Kapitalerhöhung. Kommt der Kramer wieder und sagt, eine Kapitalerhöhung kommt aber nicht gut an. Jetzt haben Sie sich dafür entschieden zu sagen, ist vielleicht nicht ganz ungeschickt zu zeigen, dass wir dort unten bereits einen Wert geschaffen haben, so wie das ja bei Fintech-Unternehmen, die auf der grünen Wiese entstanden sind oder im Kreuzberger Loft auch gemacht wird. Und wir geben dort wirklich ein separates Venturing rein, sammeln also dort unten Kapital ein. Das ist für mich völlig nachvollziehbar. Zwei Fragen stelle ich mir da. Erstens, Sie haben hier für diesen Teilkonzern eine Bewertung von 65 Millionen Euro. Also das ist natürlich sowas, was man hier so in Berliner Start-up-Kreisen, da sagt man ja fast, ja, ist ja nicht mal dreistellig, ja, hört sich günstig an. Gleichzeitig impliziert das aber, wenn Sie sagen, also das da ist 65 Millionen Euro wert, dieses Like, dass der Rest ja nur 35 Millionen Euro wert ist.
Und oder
ist
von ja der immer, Börse so bewertet
ja,
wird.
Ja, aber ist aus der Börsensicht heraus, und das ist ja eigentlich ziemlich wenig. Dann die andere Frage, die mich umtreibt, warum sammeln Sie für Like Geld mit einem Token ein? Warum machen Sie nicht zum Beispiel eine AG daraus, bringen die separat an die Börse? Oder warum steigt zum Beispiel nicht ein strategischer Partner ein? Sie erwähnten ja schon die Fondsgesellschaft, mit der Sie auch kooperieren.
Gut, die erste Frage haben Sie sich quasi schon selber beantwortet. Bei den von Herrn Kramer angesprochenen 6 Euro haben wir eine Market Cap von knapp 100 Millionen, ja? Und da drin enthalten ist Like, wo wir eine Bewertung von 65 Millionen haben und vor allen Dingen, wo wir Investoren haben, die auf dieser Bewertung sich beteiligen. Also gibt es da in der Tat die große Diskrepanz zwischen Gesamtbewertung und Teilbewertung. Das ist ein Grund, um immer wieder darauf hinzuweisen, was wir dort geschaffen haben. Deshalb die Kapitalaufnahme deshalb in der Like, weil ich da eine angemessene Bewertung sehe und nicht auf dieser Basis eine Kapitalmaßnahme machen kann. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum Token? Die Tokenisierung von Asset ist genauso eine Innovation wie viele andere Dinge. Die haben wir 2021 zum ersten Mal angewendet beim Token 21, ebenso bei der Like. Wir haben in der Zwischenzeit eine Token-Plattform, mit dem wir Real Assets für Kunden tokenisieren, ist also auch ein Teil unserer Digital Asset Plattform. Und es ist eben eine moderne Form, um Investoren einerseits an der Wertsteigerung der Like zu beteiligen, aber andererseits ist in so einer Konstruktion ist auch möglich, dass sie auf der Gesellschafterversammlung mit zwei Treuhändern sitzen, aber nicht mit 35 Gesellschaften.
Also Sie wollen Geld, aber Sie wollen die Mehrheit nicht teilen oder die Meinung nicht teilen.
Die haben die Möglichkeit mitzustimmen, aber sie kanalisieren das in so einer Konstruktion mit einem Spezial-IF.
Also mit einem geschlossenen Fonds.
Und im Grunde genommen muss das aber ja auch jeder Investor für sich beurteilen, ob er das gut findet. Ich kann nur sagen, die den Token 21 gezeichnet haben, zeichnen zum überwiegenden Teil auch den Token 24. Sie finden es anscheinend gut. Also es ist eine Möglichkeit heute einer unternehmerischen Beteiligung. Und da wir 21 damit angefangen haben, wollte ich jetzt nicht unterwegs die Pferde wechseln. Deshalb haben wir auch dieses wieder als Token
konzipiert. 21 waren natürlich Token noch irgendwie zeitgeistiger als heute. Ich will nicht sagen zeitgemäßer, weil ich glaube, Tokenisierung hat ja durchaus viele Vorteile, gerade wenn wir über illiquide Assets sprechen, illiquide Anlageklassen. Worin besteht denn jetzt so der Vorteil dieses Tokens? Was ist denn das? Warum könnte ich das jetzt nicht mit einer Aktie so darlegen? Wo ist der, sagen wir mal, Sie haben viel über Added Value gesprochen. Wo ist bei, also dass man einen Wald tokenisieren kann, ist mir klar, oder auch ein Bild oder auch ein Oldtimer. Mhm. Wo besteht der Vorteil einer Unternehmensbeteiligung, nicht in Form der Aktie, die ja etabliert ist, sondern über einen digitalen Token zu verbriefen?
Naja, der Like-Teil-Konzern ist eine Ansammlung von GmbHs. Ja, da hat man keine Aktie. Und trotzdem wollen sie eine möglichst zielgenaue unternehmerische Beteiligung ermöglichen, ohne den Nachteil zu haben, mit allen notariellen Themen 35 oder mehr Gesellschafter in der GmbH zu haben. Und das ist auch ein Randeffekt, wenn Sie Mitarbeiter an diesen Dingen beteiligen wollen, haben Sie normalerweise die Notwendigkeit, das mit einer Mindestbeteiligung von 200.000 Euro zu machen, semi- oder professionelle Anleger. Die Steuergesetzgebung erlaubt hier Mitarbeitern Beteiligung ab 10.000 Euro. Das heißt, ich habe ungefähr 25, knapp 30 Mitarbeiter, die sich mit privatem Geld auch an Like beteiligen. Das ermöglicht dieser Token auch jetzt relativ einfach. Und eine Wandlung der Like AG in eine AG und damit in Aktienwerte haben wir bisher nicht vor. Warum das nicht? Weil die Like ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für unsere börsennotierte Lycon. So, und daran halten wir auch erstmal fest.
Das könnte sie ja auch sein, wenn sie eine 80% Tochter in Form einer Aktiengesellschaft ist und 20% sind gefloatet. Mhm. Und dann haben sie hinterher vielleicht die Situation, dass die Tochter mal mehr wert ist als die Mutter. Ja. Das kennen wir von einer verwegenen Aktie wie der Porsche Holding. Warum nicht? Aber
nur ganz kurz, wenn Sie mich schon so ein bisschen hier triezen. Wir sind im Bereich der regulierten Einheiten. Die Like hat eine Like VV als Tochtergesellschaft mit einer Paragraph 15 Wertpapiergesetzlizenz. Hätten Sie darüber eine AG, dann ist es sehr, sehr schwierig, im Grunde genommen immer die Durchschau zu haben und vor allen Dingen, wer die wirtschaftlichen Berechtigten sind, wenn Sie darunter eine voll regulierte Gesellschaft haben. Das ist mit einer GmbH, wo Sie Ihre GmbH Gesellschafter genau kennen und wenn es über eine Tokenisierung ist, überhaupt handelbar.
Aber man kann ja auch den Durchgriff über eine kapitalistische KGaA beispielsweise darstellen. Also Möglichkeiten gäbe es das, wenn man das an die Börse geben wollte. Sie haben gesagt, Sie geben es nicht an die Börse, Sie tokenisieren es. Kann man den Token handeln? Das ist noch eine letzte Frage.
Der Token ist handelbar, nicht über Blockchain. Dafür gibt es noch keine Marktplätze, aber es sind in den letzten 2-3 Jahren auch Token 21 Token verkauft worden. Das ist relativ einfach möglich.
Also so Peer-to-Peer dann?
Ja.
Okay, gut. Also wenn es mehr Interesse am Thema Token gibt, können wir uns das nochmal separat vornehmen. Jetzt wollen wir wieder mal so ein bisschen rauszoomen, auf das große Ganze zu schauen. Sie haben gerade schon mal die Planung für die Assets Under Management des Teilkonzerns genannt. Also wirklich ein mutiges Ziel bis 2028, 5,5 bis 6,5 Milliarden Assets Under Management wollen Sie haben. Mhm. Insgesamt haben Sie für den Konzern Lycon ja eine Planung bis 2025, da ist Ihr Ziel 8 bis 10 Milliarden Euro. Warum diese separate und mit Blick auf das Ende des Prognosezeitraums nicht deckungsgleiche Planung?
Die Prognose der Lycon AG, die wir Growth 25 nennen, hat also die Prognoselänge schon im Namen. Growth 25 haben wir vor etwas über 2 Jahren dem Markt gesagt, wo wir bis 25 stehen wollen. Und das ist das nächste Jahr. Und im Moment arbeiten wir genau daran, dass wir die auch genau einhalten. Deshalb sah ich keinen Grund da drin, das mal so eben jetzt aufzugeben, bloß um auf 28 zu schwingen. Auf der anderen Seite interessiert den Kapitalmarkt ja jetzt nach der Meldelage, die wir ja nun mal hatten, was kann denn nun aus Like werden? Und deshalb haben wir uns eben entschlossen, dafür auch diesen Zeitraum schon bis 28 zu erweitern. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist denn irgendwo im nächsten Jahr eine Prognose der Lycon AG bis 28 zu erwarten, dann würde ich das jetzt nicht verneinen. Aber im Moment möchte ich den Kapitalmarkt mit der Prognose, die ich vor über 2 Jahren gegeben habe, in dem Moment die Veränderung, ich sage, sie ist erreicht.
Also erst an 25 einen Haken machen und dann geht's
weiter. In dem Moment, wo ich zeigen kann, dass wir die einhalten, kann man sicherlich über die nächste Prognose reden. Aber das vorher zu ändern, wäre falsch. Mhm.
In den letzten Monaten sind ja auch ein paar andere Sachen noch dazugekommen und wo es vor allen Dingen um das Fundament für künftiges Wachstum geht. Und Sie haben das auch. Ich will nur deswegen die Folie auch zeigen, weil sie ja in den Unterlagen auch drin ist, auf der Folie 35. Haben Sie das Thema Wachstum, Lycon, Best in Class, Direct and White Label Partner zusammengefasst. Und da stehen die klassischen Geschäftsfelder stehen dabei auf der linken Seite. Und die haben wir in der Vergangenheit ohnehin schon besprochen. Und in der Deutlichkeit neu ist, wie Lycon unter die Genossen gegangen ist. Anders gesagt, Sie haben sich sehr, sehr erfolgreich im genossenschaftlichen Finanzverbund mit Volks- und Raiffeisenbanken positioniert. Und haben da an verschiedenen Stellen ja dann sogar ihre Anknüpfungspunkte gefunden. Was machen Sie da ganz generell? Wir gehen nur auf 2 Beispiele auch noch ein.
Die Volks- und Raiffeisenbanken sind schon seit über 10 Jahren letztendlich Partner auch der Vorgesellschaften, die wir unter dem Lycon-Dach jetzt gebündelt haben. Das heißt, es gibt da schon sehr lange, auch sehr feste, gute Geschäftsbeziehungen zu vielen Volksbanken. Was wir eigentlich unter der Lycon-Rigide im Grunde genommen weiter aufgebaut haben, ist, dass wir über reine Fonds, die in der Hausmeinung einer Volksbank von uns mit angeboten werden, auch die vermögensverwaltende Seite und das insbesondere auch über die KI, über Lyke. Das war ein großes Ziel von mir, dass diese Produktlinie auch bei der Volksbank Anwendung finden. Und das ist uns eben in den letzten 2 Jahren schrittweise gelungen. Und sicherlich mit dem Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Union Investment Ende letzten Jahres war das so, ja, das i-Tüpfelchen, was wir als eine ausgewiesene Auszeichnung empfinden, so ein renommiertes Haus wie die Union Investment.
Und der genossenschaftliche Finanzverbund ist ja generell nicht so, dass er komplett neuen Partnern mit offenen Armen immer gegenübersteht, sondern das ist schon auch schwer, da reinzukommen.
Ich will es mal sagen, man muss sich das Vertrauen erarbeiten und daran arbeiten wir jeden Tag und das auch zu bewahren. Mhm. Aber ein gewisser Stolz gehört schon dazu, dass uns das gelungen ist. Ja. Und wir wollen das jetzt auch beweisen, dass diese Entscheidung der Union, dass sie genau richtig waren.
Gehen wir mal konkret da rein. Da haben Sie einen wichtigen Pilotpartner, nämlich die Volksbank Rosenheim, für die, ich glaube, das kann man so flapsig sagen, Lycon die Vermögensverwaltung macht. Wie genau sieht das aus? Und vor allem, was bedeutet schon diese eine Kooperation für die Assets under Management und auch für die Ertragssituation?
Also wir haben mit der Volks- und Raiffeisenbank in Rosenheim eine wahnsinnig starke, renommierte Bank, die, ich sage jetzt mal, 8. größte Volksbank in Deutschland ist, sehr stark verwurzelt ist, über 85 Filialen hat. Und der Angang war eigentlich, dass diese Gesellschaft für ihre gehobenen Private Banking Kunden bisher keine eigene Vermögensverwaltung mit eigenen Produkten hatte, sondern war im Grunde genommen mit integriert in die Gesamtbank. Und die Strategie dieser Volksbank war, eine eigene Vermögensverwaltung aufzubauen. Und eigen bedeutet dann wirklich mit einer eigenen BaFin-Lizenz und auch in einem eigenen Rechtskleid damit, in einer GmbH. So, und unsere Aufgabe war es, das zu einer State-of-the-Art-Vermögensverwaltung auszubauen. Und das bedeutete natürlich komplette Nutzung unserer digitalen Plattform und auch der Aufbau von Produkten nur für diese Vermögensverwaltung. Und das haben wir sehr erfolgreich hinbekommen. Die Beratung erfolgt aber durch Berater, die in dieser Vermögensverwaltung angestellt sind. Das heißt, wir enablen diese Vermögensverwaltung mit Produkten, mit der gesamten digitalen Strecke, die wir haben, mit den Reports, alles, was dazugehört. Aber die Arbeit am Kunden machen die Berater.
Und, aber das ist eine separate Entität.
Das ist eine eigenständige Einheit.
Die wirklich und auch eine eigene Lizenz hat, wo sie nicht Paragraph, irgendwie ihre Lizenz drüber stülpen?
Da geht nichts mit Haftungsdach, sondern diese Gesellschaft hat im September dann letzten Jahres eine eigene 15er Lizenz bekommen von der BaFin. Und um diese enge Verbindung auch mit uns zu dokumentieren, sind wir an dieser Gesellschaft auch über eine Tochtergesellschaft mit 25% beteiligt. Das heißt, wir entwickeln zusammen Produkte, wir integrieren auch Produkte aus dem Verbund. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und wir haben neben der Vermögensverwaltung für dieses Joint Venture, wie wir es immer gerne nennen, weitere Bausteine, ein Impact-Netzwerk etabliert. Und es wird dort auch zu Investitionen in Real Assets kommen. Also es ist ein sehr breiter Ansatz. Es ist ein Multi-Asset Bayern Fokusfonds aufgelegt, der sich zu mehr als mindestens 51% in Titel investiert, die einen Schwerpunkt aus Bayern heraus haben. Also da ist auch sehr viel Mir Samir drin. Das ist
ein offener Investmentfonds.
Das ist ein Publikumsfonds.
Der wird von dieser Gesellschaft aufgelegt, oder von Ihnen gemanagt?
Er wurde von der Gesellschaft aufgelegt und er wird von uns gemanagt, von einer unserer Lizenzgesellschaften.
Okay, das heißt also, wenn da jetzt 50 Millionen Euro reinkommen, dann zahlen diese 50 Millionen Euro direkt auf Ihr Assets Under Management.
Das zahlt bei uns genau ein. Wir kriegen natürlich nicht alle Management-Fees, die darauf liegen. Das ist klar, weil das kriegt natürlich der Initiator und wir haben einen Teil davon. Aber in der Tat, alles, was in diesem Joint Venture läuft, zahlt auf unser AOM ein.
Mhm. Und dann geht es ja noch weiter. Rosenheim ist eben ein Beispiel, was ist es denn? Und jetzt kommt das richtige Leuchtturmprojekt. Was man auch daran schon erkennt, dass quasi der Leuchtturm so gerade, also man hat jetzt sich entschieden, den Leuchtturm zusammen aufzubauen. Das wurde im Quartal 4, 23 dann bekannt gegeben. Da wurde unterschrieben und die Einführung ist für Quartal 4, 24 veranschlagt. Und dann will man mit der Union Investment, dann eben offensichtlich auch deutlich breiter, eine, Zitat, individuelle Fondsvermögensverwaltung auf der Grundlage KI-generierter Entscheidungsparameter des WealthTech-like mit sowohl klassischen als auch nachhaltigen, also ESG-konformen Anlagen anbieten. Die Verträge sind unterschrieben. Da einfach mal, was erwarten Sie sich von dieser Zusammenarbeit und warum hat das so einen hohen Stellenwert?
Naja, ich glaube, dass jetzt Eulen nach Athen tragen, dass die Union Investment als Nummer 3 in Deutschland mit den Asset Under Managements einfach eine der renommiertesten Gesellschaften mit ist in diesem gesamten Verbundkontext. Und die Union Investment hat sich eben überlegt, den Volksbanken und damit den gehobenen Beratungskunden in der Volksbank ja individuellere Lösungen anzubieten. Und für eine individuellere Lösung, wo nicht jeder das Gleiche bekommt, war man dann auch auf dem Weg, dass man dafür eine KI braucht. Und da wir eine sehr gute KI haben, begannen darüber die Gespräche. Das heißt, es ist ein Union-Investment-Produkt, das den Volksbanken angeboten wird für deren gehobenen Beratungskunden. Und wir sind ausgelagerter Finanzportfolioverwalter. Das bedeutet, wir steuern das Geld mit unserer KI der Kunden in diesen Depots.
Und das geht jetzt in den Geno-Finanzverbund so rein, denn also, so ein paar Volksbanken außerhalb von Rosenheim gibt es ja auch noch. Also da ist ja noch ein richtig großer Markt, den man gemeinsam mit einer Union Investment dann auch erschließen kann, oder?
Wir sind der Finanzportfolioverwalter. Wir stehen für die Innovation in diesem Produkt, also auch für die große Individualisierung, die dort den Kunden angeboten wird. Für den Vertrieb steht die Union Investment. Keiner kann das besser wie die Union Investment im Verbund. Damit haben wir nur begleitend zu tun, indem wir auf Veranstaltungen und so weiter die Lösung mit vorstellen. Vertrieblich, und das ist für uns natürlich ein Riesenpunkt, wir wären überhaupt nicht in der Lage, als Gesellschaft flächendeckend den genossenschaftlichen Verbund irgendwie vertrieblich zu erschließen, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wir können, mit einer hervorragenden KI ein Produkt unterstützen, wie es die Union Investment sich überlegt hat. Das ist ein Produkt der Union Investment und wir können unsere KI dort einbringen.
Jetzt fragt man sich natürlich, wir reden jetzt vor allen Dingen über den genossenschaftlichen Verbund. Und als jemand, der bei der Berliner Sparkasse ausgebildet worden ist, denken wir natürlich, was ist denn mit der roten Seite des Finanzanlagespektrums in Deutschland? Also wie sieht's mit Kooperationen im Sparkassensektor aus, der mir aus meiner Arbeit als Medienunternehmer, der ja auch eine Beraterpublikation auflegt, immer wieder von institutioneller Seite als der Sektor dargestellt wird, der eigentlich solchen externen Kooperationen zugänglich ist. Deswegen ist in der Tat, also den Stolz auf diese Zusammenarbeit und diesen Leuchtturmcharakter, den kann ich voll verstehen. Ich bin selber ehrlicherweise ein Stück weit davon überrascht, aber frage mich dann eben, wie sieht es mit den Sparkassen aus? Dann müsste das, also wenn es im genossenschaftlichen Sektor geht, dann müsste es doch bei der im Sparkassensektor, da müssten doch die Türen auf einmal zumindest mal mit einer gewissen Neugierde sich öffnen und der ein oder andere Vorstand müsste seinen Kopf rausstecken und mal in Hamburg anrufen und sagen, Herr Plate, erklären Sie uns doch mal, was Sie da machen.
Also ich bin ja auch aufgrund meines Alters sehr, sehr stark geleitet durch Partnerschaften. Und Partnerschaften, die muss man dann auch ernst nehmen. Und wir konzentrieren uns auf den genossenschaftlichen Verbund. Und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und es würde auch die Kraft aus diesem Produkt nehmen, wenn Sie in einem Ort links in der Volksbank, rechts in der Sparkasse ähnliches angeboten bekommen. Wir haben uns für den Volksbank-Weg entschieden. Was nicht ausschließt, dass auch in einer Sparkasse mal ein Fonds von uns erscheint und auch ein Depot-A-Geschäft gemacht wird, das haben wir ja. Aber jetzt konkret auf dieses individuelle vermögensverwaltende Produkt, da konzentrieren wir uns auf die Volksbanken.
Okay. Wir haben jetzt schon viel über KI gehört, da geht Christian gleich drauf ein, aber ich dränge mich noch so ein bisschen rein, weil ja in der Mitteilung vom 27.09. auch drin stand, nachhaltigen und ESG-konform. Und ja, ich weiß, dieser Teil ist einer, der bei euch immer nicht spontane Begeisterung und Interessenstürme auslöst. Aber das Thema Nachhaltigkeit,
da könnt ihr... Also jetzt könnt ihr kurz Bier holen gehen.
Ihr könnt euch darauf verlassen, dass euch das alle an irgendeiner Stelle berühren wird. Und es ist eben auch hier, Folie 17 und 36 sind hervorgehoben, so, dass das Thema ESG ein ganz, ganz elementarer Teil, insbesondere in der Anlageberatung sein wird, weil er viel mehr auch in Beratungsgesprächen mit zu integrieren ist. Aber von daher schmeiße ich die Frage einfach mal rein, weil es auch in den Unterlagen ja auffällt, dass es viel Raum einnimmt. Warum nimmt es so viel Raum ein und wie sind Sie da aufgestellt?
Also wir unterstützen damit eigentlich die Bestrebungen, die jetzt hier an ganz vielen Stellen uns alle betreffen, nämlich den Klimawandel. Und der Beitrag von uns ist das nachhaltige Investieren. Wir haben bei uns ganz klar gesagt, dass die Beschreibung einer Anlage durch die Frage der Ziele in der Performance im Risiko ergänzt sein müssen durch die Frage, welche Ziele hat ein Produkt oder ein Kunde in der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben das Thema Nachhaltigkeit bei uns komplett integriert. Da geht es ja um die Klassifizierung, ob Sie nach Klasse 8 oder Klasse 9 der Offenlegungsverordnung dort anlegen, was das auch immer jetzt genau ist. Aber damit wird eigentlich definiert, wie nachhaltig man investiert. Wir haben alle unsere Produkte auf Klasse 8 und 9 umgestellt. Und es ist natürlich gerade für die KI ein Eldorado, will ich es mal fast sagen, weil Nachhaltigkeit hat nun explizit sehr, sehr viel mit Daten zu tun. Und genau das ist das, was die KI verwendet. Das bedeutet, wir haben Klasse 9 Fonds aufgelegt. Wir haben selbst zwei Klasse 9 Fonds, die nur von der KI gesteuert werden. Davon gibt es nicht viele. Wir haben in Summe jetzt 6 Klasse 9 Fonds. Also wir haben das voll bei uns integriert. Wir investieren nachhaltig für unsere Investoren und Anleger. Und vor allen Dingen können wir ihn fragen, den Anleger, wie nachhaltig und in was? Hast du bestimmte Schwerpunkte, hast du bestimmte Themen, die können wir mit der KI umsetzen?
Wenn ich jetzt also beispielsweise sage, also meine Schwerpunkte sind Rüstung, Tabak und Erdöl.
Die sind alleine durch die Mindeststandard, die wir uns gesetzt haben, ausgeschlossen.
Okay, also bei Ihnen kriege ich überhaupt keine Fonds mehr mit Öl.
Nein.
Okay, also das ist dieses ESG-Thema, was ja auch immer für interessante Diskussionen sorgt. Und die Europäische Union weiß ja selber nicht so ganz, wie sie das...
Sie werden die in keinem Standardprodukt, in keinem Publikumsfonds mehr finden.
Ja, aber trotzdem gibt es die Unternehmen weiterhin und tatsächlich brauchen die auch weiterhin Geld. Das frage ich mich. Aber von Ihnen kriegen Sie das Geld nicht. So, jetzt wollen wir auf das andere Thema eingehen. Ich bin ja froh, dass ich nicht jedes Mal, wenn Sie KI sagen, Schnäpschen trinken muss. Ja, ich würde ja schon längst unterm Tisch hängen. Wir denken ja fast, wir hätten Nvidia hier am Tisch. Aber es ist Lykon und KI ist für Sie extrem wichtig. Sie haben schon erwähnt eben dieses Stichwort DAP, also diese digitale Asset Management Plattform. Jetzt aber mal so konkret. Was macht denn bei Ihnen die künstliche Intelligenz bereits heute tatsächlich im Einsatz? Und was ist so die Perspektive, wo das so konkret die nächsten 2-3 Jahre erstmal hingeht? Weil viel länger können wir ja noch gar nicht absehen, wo das alles hinläuft, oder?
Eigentlich ganz einfach, so eine KI. Es fängt an mit Millionen von Daten, ja, die jeden Tag exponentiell zunehmen. Also die Datenmenge, das ist der erste Punkt. Die haben wir in den Jahren in den Griff bekommen, in einem eigenen Data Warehouse. Viele Datenlieferanten, die täglich uns mit Daten beliefern. Und da geht es dann wieder um Nachhaltigkeitsdaten, um betriebswirtschaftliche Daten, um volkswirtschaftliche Daten etc. Das nächste ist, und das ist eigentlich die Kunst einer KI, wenn sie auch noch selbst lernt, ist, dass die aus diesen Daten heraus Zusammenhänge erkennt, aus diesen Daten historische Entwicklung zerlegt, um sozusagen aus diesen Daten Dinge zu erkennen, die wir als Mensch, wenn wir auf irgendwas schauen, aufgrund der Vielfalt nicht erkennen.
Also so eine Zusammenfassung von Faktoren, so eine Pattern Recognition, Muster erkennen, die eben nicht so linear sind, wie eine Saisonalität.
Also wenn Sie sich einen Publikumsfonds anschauen, dann wollen Sie verstehen, warum ist der in den letzten 3-4 Jahren so gelaufen. Und dann zerlegt die KI mit Faktoranalyse zum Beispiel, was waren die Treiber in diesem Fonds in der Vergangenheit. Und die eigentliche Leistung, die unsere KI jetzt bringt über bayesianische neuronale Netze, das erste ist, wir zerlegen praktisch jeden Titel in der Historie, um daraus, und das sind die Vorteile dieser Netze, eine Prognose nach vorne zu machen. Und eine Prognose nach vorne, da gab es ja den guten Mathematiker Bayesian, deshalb heißen die eben so, wird in der mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Das heißt, sie kriegen eine Aussage in die Zukunft mit einer Wahrscheinlichkeit, wie genau das ist. Und diese Wahrscheinlichkeit kann aufgrund unterschiedlichster Faktoren ungenauer oder genauer werden. Bei sehr volatilen Märkten sicherlich ungenauer und unwahrscheinlicher, bei ruhigeren Märkten besser. Diese Prognosegenauigkeit, die ist uns so gut gelungen, dass wir mittlerweile alle Depots und Fonds, die wir steuern, aufgrund von Prognosedaten der KI steuern. Das ist ein großer Schritt. Wenn Sie jetzt fragen...
Also Prognosedaten... Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie der Heilige Gral. Weiß die KI, wo die Kurse hingehen? Nein.
Nein. Sie kann Ihnen nur sagen, aus der Vergangenheit mit einer Projektion in die Zukunft auf 30 bis 60 Tage gibt es mit einer Wahrscheinlichkeit versehen so einen Verlauf.
Wo ist die KI da besser als eine Monte-Carlo-Simulation?
Bei einer Monte-Carlo-Simulation nur statisch Dinge zusammenrechnet. Hier sind wir im hochdynamischen Bereich selbstlernend mit einem exponentiellen Faktor von Datenanalysen, die sie in der Monte Carlo nie hinkriegen.
Okay, dann müsste man ja eigentlich sagen, dann braucht man bald keine Fondsmanager mehr. Dann brauchen wir nur noch IT-Ingenieure im Asset Management, die diese neuronalen Netze, trainieren.
Ein IT-Freak kann keine KI fürs Asset Management bauen. Wenn sie nicht die menschliche Erfahrung aus dem Asset Management nutzen, um eine KI zu bauen und auch so zu trainieren, kommt da nichts bei raus. Das heißt, der Glaube, ich nehme mir 10 IT-Freaks und dann kommt ein KI raus, die Depots steuert, weil es nach vorne schauen kann, das funktioniert nicht.
Okay, also ich brauche
die Kombination, die Erfahrung ist wichtig.
Okay, aber den Asset Manager brauche ich den nur, um die KI einmal einzusetzen oder brauche ich den auch in einer weiteren Evaluationsstufe noch?
Ständig, die KI wird immer weiterentwickelt.
Also den braucht man permanent.
Ständig,
das heißt, der Asset Manager wird nicht arbeitslos.
Nein.
Sie haben ja auch schon...
Aber ich wollte noch ganz kurz Ihre Frage mit dem zweiten Punkt. Ich hatte gerade nur ausgeführt, dass die Prognosefähigkeit eine wesentliche Leistungsmerkmal ist. Und dann gibt es noch das Thema, wenn Sie dann Prognosen haben, für ein Einzeldepot sind das so ungefähr 600 bis 700 Titel, die Sie da dann bekommen. Ja, jetzt wollen Sie aber daraus ein Depot mit 50 Titeln machen. Also müssen Sie jetzt noch mit dieser KI eigentlich das optimale Depot strukturieren, indem Sie dann Konvergenzen, die Wünsche des Kunden, sonstige Faktoren alle berücksichtigen müssen. Das ist der zweite Teil, der uns gelungen ist. Also Prognosen und die optimale Portfoliokonstruktion.
Also so Vorlieben des Kunden, wenn der jetzt sagt, also mir ist jetzt wichtig, ich möchte eher tendenziell in Amerika investiert
zum
sein,
Beispiel.
Will auf keinen Fall chinesische Werte haben,
zum Beispiel.
Ich investiere und ich langfristig und ich kann 30% Drawdown noch verknusen, aber mehr darf es nicht werden.
Ja, und ich möchte aber trotzdem 50% weniger CO2-Ausstoß haben als ein Depot in derselben Peer Group. All das sind die Nebenbedingungen. Und je höher Sie individualisieren, desto mehr Bedingungen kommen Sie dazu. So, und das haben wir eben auch umsetzen können.
Okay, und dann haben Sie auch einen, ich habe gesehen, Fonds, der AI im Namen hat, AI America Fonds. Was macht die künstliche Intelligenz da?
Alles. Das Einzige...
Also doch den Fondsmanager arbeitslos.
In einem reinen KI-Fonds, ja, der arbeitet nur aufgrund von Daten, ja, den Fondsmanager klassischer Art brauchen Sie, um die KI noch weiterzuentwickeln. Also das Know-how, den Sachverstand zum Kapitalmarkt, der ist immer notwendig. Mhm. So, bei dem angesprochenen Fonds, das ist ein Fonds, ein Klasse 9 Fonds, also nachhaltig. Universum MSCI USA sind 660 Titel. Und aus diesen 660 Titeln kreiert die KI ein Depot, also ein Fonds mit ungefähr 80 Werten. Und was war die Zielvorgabe? Bessere Performance, geringere Vola als der MSCI und weniger CO2-Ausstoß. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist das im letzten Jahr 23 gelungen? Wir waren in der Performance bei rund 22% auf Indexniveau, aber besser als vergleichbare ETFs, die in diesen Index investieren. Die Vola lag 2% unter dem Index und der CO2-Ausstoß ungefähr 60% drunter. Also das steuert die KI. Das von ganz alleine, ohne krank zu werden. Und in diesem Jahr, jetzt im Januar, Februar, steht der Fonds bei knapp 9% jetzt. Also
kauft die KI selber? Macht die KI die Transaktionen auch oder gibt die KI im Grunde so eine Beiliste vor, was der Fondsmanager machen muss? Und dann ist es seine Aufgabe auch entsprechend, die Aktien
die KI,
zu besorgen.
Die KI generiert am Ende genau die Orderlisten. Und die werden vollautomatisiert digital zur Verwahrstelle, zur Depotbank gegeben. Und dort wird der Handel ausgeführt. Das heißt, es gibt immer noch mal so einen kritischen Blick auf diese Listen, ob da irgendetwas auffällt. Ansonsten geht das im Grunde genommen voll digital zur Depotbank. Das heißt, es gibt nicht eine KI-Steuerung und danach setzt sich der Fondsmanager und sagt, jetzt kaufe ich diese Liste ab. Mhm. Es geht voll digital zur Depotbank.
Okay, also halten wir fest, wenn es nach Ihnen geht, wird es Fondsmanager weiterhin geben müssen,
ja.
Aber sie müssen vor allem ihr Know-how und ihre Marktexpertise einbringen, um eine KI zu trainieren und dadurch eine bessere Version von sich selbst zu erschaffen.
Unter anderem, wir heißen deshalb Lykon, weil wir auf beides setzen und das ist der Sektor der aktiv gesteuerten Assets bei uns, nach wie vor der größte mit jetzt 4,1 Milliarden, der lebt von diesen Erfahrungen der Fondsmanager und die steuern dort auch. So wie sie es immer gemacht haben, die unterstützen wir nur digital mit den Daten, die wir haben, damit sie noch bessere Entscheidungen treffen können. Aber da trifft der Mensch die Entscheidung. Und das Know-how dieser Menschen haben wir genutzt, eine KI zu bauen. Da trifft die KI die Entscheidung. Das ist unsere Aufstellung. Und die Ergebnisse kann man sich ganz transparent angucken. Und so viele aktive Fonds mit 22% im letzten Jahr hatten wir nicht.
Gehen wir mal weiter zu den Zahlen.
Ja.
Folie 49, nur damit ich im Flow bleibe hier. Das klingt erstmal alles sehr gute. Man sieht, Umsatzerlöse sind um 42% gestiegen. Also sind noch nicht testiert, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es so passt. 30,7 Millionen Euro sind daraus gekommen. 6,1 Milliarden Assets under Management bedeuten, dass da 0,5% quasi, wenn man das gegenüberstellt, aus den Assets under Management an Erträgen zunächst mal herausgezogen werden können. Das ist so vergleichbar im Moment mit der DWS. Die liegt auch so bei 0,5%. Und dann sehe ich ein EBITDA von minus 4,75 Millionen. Das ist zwar im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte reduziert worden, aber es ist eben ein Minus bei ordentlich gestiegenen Erlösen, nämlich gestiegenen Erlösen von 21,6 auf 30,7, also um 9 Millionen Euro gestiegene Erlöse. Kann ich das so weiterspinnen? Also wenn ich auch sage, nach dem Motto 9 Millionen an Erlöse kommen dazu, und 5 Millionen reduziert sich das negative EBITDA. Kann ich das bei den nächsten 9 Millionen Umsatz, kann ich das so weiterdrehen oder muss ich anders rechnen?
Also wenn Sie davon ausgehen, dass wir, ich setze mal ohne Performance Fees, hatte ich auch, glaube ich, schon mal öffentlich gesagt, eine EBITDA-Marge von 30-35% haben ohne Performance Fees, dann können Sie daraus eigentlich in dem Moment, wo Sie jetzt so den Break-Even haben, eigentlich dann tatsächlich mehr oder weniger so überschlagsmäßig hochrechnen.
Das Gross 25 EBITDA-Ziel ist ja 45%.
Das ist mit Performance-Fees.
Okay, also das heißt, das ist mit Performance-Fees, das heißt, Sie brauchen quasi, damit diese Prognose sich erfüllen lässt, auch den Rückenwind von den Märkten.
Das hatten wir immer gesagt, dass dort Performance-Fees unterstellt sind, die so im Durchschnitt über die lange Zeit fließen. Und
Es gibt ja eine Aussage von Charlie Munger zum Begriff EBITDA, brauchen wir jetzt hier nicht, aber wann ist Lycon profitabel? Und zwar nicht auf einer EBITDA-Basis, sondern auch so richtig unterm Strich, Bottomline, wann bleibt dann Nettogewinn dann übrig, nach allen Abschreibungen, nach allen Zinsen, nach allem, was so anfällt?
Wenn ich das nicht in meiner aktiven Vorstandszeit schaffe, muss ich verlängern.
Die geht wann? Bis wann?
Und eigentlich wollte ich, mein Vorstandsvertrag geht bis Ende 26.
Also dann sind wir Bottomline drüber. Was mir noch aufgefallen ist, die Personalkosten sind um 21% gestiegen. Sind die jetzt auf einem Level, weil Sie auch gesagt haben, man setzt KI ein und so weiter. Jetzt gibt es diese 190 Menschen, die da tätig sind. Und so wie ich es verstanden habe, soll es ja jetzt eigentlich nur, also das klingt immer so einfach, das ist ja nicht so einfach, aber soll es ja jetzt eigentlich nur neues Geld reinregnen über die Kooperation mit Union in Rosenheim, über die Publikumsfonds, über andere Geschichten, die Lycon einfach macht und wo überall Geld verwaltet wird. Brauchen Sie da noch mehr Leute? Also bleiben die Personalkosten, wenn wir mal Boni und so weiter außen vor lassen, bleiben die auf dem Level oder passiert da noch was?
Also zwischen 2023 und 2024 erwarte ich keine Personalkostensteigerung, das bleibt gleich. Ja. Weiter nach vorne werden wir natürlich mit großen White-Label-Partnern wie der Union schon noch ein bisschen Personalaufbau haben. Das betreuen sie mal nicht aus immer der gleichen Mannschaft. Und sollte ein weiterer White-Label-Partner dazukommen, dann müssen sie da auch ein dezidiertes Team hinstellen für die Betreuung und so weiter. Also es wird weiterhin moderaten Personalaufwuchs geben. Aber ich sage jetzt mal, wir haben jetzt schon ja so ein wichtiges Niveau erreicht. Das liegt ja bei rund 20 Millionen Euro im Jahr, die Personalkosten.
Jetzt haben Sie gerade schon ein Thema angesprochen, nämlich die Laufzeit Ihres Vorstandsmandats. Es ist ja ein wichtiges Jahr für Sie. Ja, wir sind heute hier am 29. Februar zusammen. In 5 Monaten, am 29. Juli, feiern Sie Geburtstag und manche lassen an diesem Geburtstag dann den Stift fallen und genießen die Früchte des Erwerbslebens. Sprich, also Sie haben schon zu erkennen gegeben, Rente ist jetzt erstmal noch nicht angesagt. Vielleicht wollen Sie auch so lange im Sessel bleiben wie Warren Buffett oder Charlie Munger. Mit Leidenschaft dabei sind Sie ja trotzdem, erlauben Sie...
Es gibt ja schlimmere Vorstellungen
als das. Ja, oder die Gründerin des Nebraska Furniture Marts. Ja. Also nur nicht Rose aufhören Blumpkin mit der Arbeit. Genau. Aber trotzdem erlauben Sie die Frage, wie geht's denn weiter, wenn Sie irgendwann feststellen, das war's jetzt doch mal mit der aktiven Vorstandstätigkeit. Sie sind Spiritus Rector und Brain hinter der ganzen Strategie von Lykon. Also ein Großteil auch des IQ auf der strategischen Ebene. Haben Sie so sich entsprechend über die Zeit danach Gedanken gemacht? Wie sehen die Strukturen aus bei ihm im Unternehmen? Kann das von Teams alles mitgemacht werden?
Also das operative Geschäft ist ja bei uns verteilt auf die unterschiedlichen GmbHs. Da kann ich sagen, gerade jetzt auch in 24, dass wir schon einen ziemlichen Austausch haben, dass neue Geschäftsführer dazukommen aus der Firma, alles Eigengewächs. Das heißt, wir haben eine ziemliche Verjüngung in den Geschäftsführungen. Da findet ein sehr, sehr guter, geordneter Übergang statt. Ich sage es mal, dort, wo das Geld eigentlich verdient wird, dort haben wir eine sehr gute, junge Mannschaft und da bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit dem sozusagen Generationswechsel. Wir haben zwei Vorstände zurzeit, den Stefan Meyerhofer und mich. Wir sind, haben schon die 6 vorm Komma, haben Sie vollkommen recht. Wir arbeiten auch daran, jetzt sukzessive den Vorstand zu verjüngen. Und ich glaube, das ist auch gut für die Gesellschaft. Da bin ich auch selbstkritisch genug. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Fähigkeit, so etwas aufzubauen. Aber die nächste Generation, sei jetzt, man muss eigentlich das, was wir aufgebaut haben, vergrößern und insbesondere internationalisieren. Und das sind ganz andere Art von Aufgaben. Und da bietet sich auch an, so etwas zu nutzen, um auch einen neuen Vorstand einzubauen. Und dafür haben wir jetzt noch über 2 Jahre Zeit. Und ich denke, das wird uns gelungen. Ich sage mal, gelingen. Das, was wir jetzt geschafft haben, das wird uns auch im Personalwechsel auch oben gelingen. Der Aufsichtsrat unterstützt das. Wir haben einen fachkundigen Aufsichtsrat. Und wer weiß, vielleicht kann ich später auch noch mal mein Wissen im Aufsichtsrat zur Verfügung stellen, aber das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Meine Aufgaben sind andere, nämlich bis 26 diese Ziele erreichen, nach Möglichkeit auch eine Dividende auszahlen im letzten Jahr.
Da haben Sie mir jetzt meine Abschlussfrage aus dem Mund genommen, weil genau das wollte ich wissen, ob das auch noch zur Krönung gehört, der Vorstandslaufbahn, das erste Mal dann vielleicht so zum Abschied auf der letzten Hauptversammlung eine Dividende verkünden zu dürfen.
Zumindest das erste Mal seit der Neuausrichtung.
Ja, und das kommt ja in Mode mit der Dividende, nicht? Also Meta zahlt jetzt Dividende, Booking zahlt Dividende, Salesforce zahlt Dividende. Ja, und also ich meine, da wollen Sie doch nicht zurückstehen.
Haben wir immer gesagt, und ich habe jetzt gesagt, in meiner Vorstandszeit muss das passieren. Außerdem wissen Sie ja, dass ich auch großer Aktionär bin. Ich würde mich auch darüber freuen, meine Familie auch. Ja. Also von daher ist das ein erklärtes Ziel. Aber nochmal, alles auf einmal geht nicht. Von null auf alles aufbauen.
Das Fintech zahlt auch keine Dividenden.
So, aber 26 sich dafür vorzunehmen, halte ich schon für ein gut ambitioniertes Ziel.
Das war das vierte Update von Achim Plate zur Lykon AG. Wir haben eine ganze Reise hier schon mitgemacht. Das könnt ihr in den alten Sendungen auch nochmal nachvollziehen. Und haben den aktuellen Status dieser Reise darstellen lassen durch Fragen. Ja, das Wort Triezen ist ja auch mal gefallen, aber genau so soll es ja sein. Wenn ihr der Meinung seid, da hat eine Frage gefehlt, schreibt sie gerne in die Kommentare, auch die Sachen, die euch interessieren. Asset Management ist ein wahnsinnig spannendes Thema, es bleibt spannend und ihr selber seid ja im Grunde genommen auch eure eigenen Asset Manager und wie eure Entscheidung zur Lykon AG in eurem Depot ausfällt, das wird man dann sehen und da freuen wir uns auch über entsprechendes Feedback von euch und sagen euch ansonsten wie immer am Ende einer Echtgeld-TV-Sendung. Bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt bei uns mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute aus Berlin.